Mir Zahlen zu merken, fällt mir ja immer ganz schwer, deswegen brauche ich jetzt doch meinen Zettel. Ich möchte euch heute etwas zeigen und Lasse unterstützt mich da ein bisschen bei, was ich vor einer Weile erlebt habe in einer Intervisionsgruppe, in der ich war. Ihr kennt sicher alle diese Maßbänder, das ist von Trends, das gibt's bei IKEA und was weiß ich wo überall. Und ihr wisst alle, so ein Maßband hat 100 Zentimeter, also einen Meter. Und dieses Maßband ist ein sehr schönes Symbol dafür, wie lang unser Leben sein kann. Und die durchschnittliche Lebenserwartung von Frauen in Deutschland sind 83,6 Jahre. Und ich schneide jetzt hier mal bei 83,6 ab. Also die durchschnittliche Lebenserwartung von Frauen in Deutschland. Und ich bin schon 59. Und ich schneide jetzt mal hier ab bei 59. Und wenn ich durchschnittlich alt werde, bleibt noch so viel übrig. Und dann denke ich so, ups, kann ganz schön wenig sein, aber könnte natürlich sogar auch noch weniger sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, ob ich diese durchschnittliche Lebenserwartung einer deutschen Frau erreiche. Vielleicht habe ich auch mehr. Auch das kann sein. Dafür steht jetzt der Lasse hier. Der ist ja noch viel jünger als ich. Und die durchschnittliche Lebenserwartung von Männern ist leider nur 78,9.
Geht zum Arzt, ihr Männer. Geht zum Arzt.
Ich muss jetzt hier noch einmal abschneiden, 78,9. So, lieber Lasse, wie alt bist du?
Fast 30, nein. 27 noch.
Ja, guck mal, ich schneide jetzt hier nur 27 ab. So, lieber Lasse. Und jetzt können wir ja mal gucken, ne? Deins, obwohl du eine geringere Lebenserwartung hast und meins. Ist schon ein ganz schöner Unterschied, ne?
Ich habe ja, noch Zeit.
Ne? Du hast noch ein bisschen Zeit. Hoffen wir, dass wir alle noch ein bisschen Zeit haben. Aber warum mache ich das mit euch? Die Frage ist einfach jeden Tag aufs Neue. Was bleibt? Wie viel Zeit habe ich noch? Und wie kostbar ist jeder Tag, an dem ich morgens meine Augen aufschlage, aus dem Bett aufstehen kann und sage, okay, Tag, hier bin ich und Gott, ja, du bist auch da und ich gehe mit dir in diesen Tag. Und genau, nehmt diesen Impuls einfach mit. Ich denke, ihr habt jetzt im Kopf selber überlegt, wie lang euer Stückchen noch ist. Und Lasse wird uns in der Predigt dazu noch einiges mehr erzählen.
Jawohl. Darf ich die Schere hier behalten?
Aber gerne. Moment.
Dankeschön.
Bitte.
Ja, vielen Dank für dieses tolle Bild, Conny. Da wird einem ja wirklich mal deutlich, Mensch, was mache ich eigentlich mit meiner Zeit? Und tja, was bleibt davon, je nachdem, noch übrig? Ich habe gerade überlegt, okay, ich kann jetzt diesen Streifen hier mal noch nehmen. Hier ist oben. Und kann mal überlegen, okay, wie viel davon verbringe ich mit Schlafen? Vielleicht so viel? Mehr. Wie viel mit Netflix? Vielleicht so viel, hoffen wir mal. Computer spielen, auf der Arbeit sein. Bitter. Unsere Lebenszeit ist kostbar. Das merkt man, wenn man das mal so räumlich darstellt. Eine andere Darstellung davon wäre, zu überlegen, okay, ich bin jetzt 27, meine Eltern sind um den Dreh jetzt 65 zusammen. Und nach der Lebenserwartung bleiben denen ja jetzt dann nur noch 20 Jahre. Und wenn ich die 5-mal im Jahr sehe, dann sehe ich die noch genau 20-mal 5-mal. Ich sehe meine Eltern noch 100-mal. Das ist ganz schön heftig. Also unsere Zeit ist kostbar. Und wir feiern heute Ewigkeitssonntag. Ein Tag, an dem wir darüber nachdenken, was erwartet uns denn eigentlich, wenn diese kostbare Zeit, die wir haben, abgelaufen ist. Ein Tag, der dem Gedenken der Ewigkeit, dem ewigen Leben gedacht ist. Das ewige Leben, das Jesus, das Gott uns verheißen hat, nach unserem Tod. Und ich möchte heute gerne mit euch über einen bestimmten Vers eines Psalms nachdenken, nämlich Psalm 90, Vers 12. Und da steht nach Luther: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Die Elberfelder Übersetzung macht das ein bisschen anders. Die sagt: Herr, lehre uns, zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz bekommen. Luther ist aber bekannter. Und ich würde mit euch gerne in diesen Vers eintauchen und den mal genau betrachten, was da so drin steckt. Und dafür habe ich den in drei Teile unterteilt. Lässt sich auch ganz schön machen. Der erste ist: Lehre uns. Der zweite ist, dass wir sterben müssen oder zählen unsere Tage. Und der dritte ist, damit wir klug werden, auf dass wir ein weises Herz bekommen. Und da möchte ich mit euch hineingehen jetzt. Der erste Teil: Lehre uns. Mose schreibt diesen Psalm, haben wir ganz deutlich eine Autorenanrede hier. Und die Anreden, die in diesem Vers benutzt werden, das ist einmal, redet er mit Gott, mit einem Du, du Gott, du Herr, und er redet mit einem Uns, wir. Er redet vom Volk Israel. Du Gott, lehre uns, damit wir weise werden. Und in dieser Anrede, da finden wir uns ja dann heute ganz gut drin wieder, denn in so einem Wir, mit dem alle Menschen gemeint sind, da können wir uns ja identifizieren. Und durch diese Wortwahl, die Mose verwendet, er sagt: Herr, Gott, lehre uns, wird ganz klar, welches Verhältnis Mose hier zwischen sich und Gott wahrnimmt. Er sagt ganz eindeutig: Gott, ich oder wir sind Schüler und du bist Meister. Das steckt doch hinter dem Satz, wenn ich sage: Lehre mich. Damit bekenne ich doch: Du weißt etwas mehr als ich. Du bist in etwas weiter als ich und ich kann davon ja was mitnehmen. Also lehre mich. Mit diesem Satz stellt Mose sich und die Menschen als Schüler dar und Gott als Lehrmeister. Und in diesem Psalm, in Vers 2, da heißt es: Ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt geschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Und da sehen wir, warum Gott der Lehrmeister ist und wir die Schüler, weil Gott so viel größer ist als wir, weil er Herr der Welt ist und auch Herr über Leben und Tod. Denn darum geht es ja auch in diesem Vers hier. Gott ist Herr über Leben und Tod. Und wir Menschen sind das nicht. Wir Menschen sind die Schüler. Wir meinen vielleicht einiges vom Tod und vom Sterben verstanden zu haben. Wir erfahren das ja. Wir erfahren den Tod von lieben Mitmenschen als einen unglaublich schmerzvollen Verlust in dieser Welt. Aber auch eben darum, weil das mit so viel Schmerzen, mit Trauer verbunden ist, verdrängen wir das Thema heute gerne: Tod und Sterben. Zu Mose-Zeiten war das sicherlich noch allgegenwärtiger, das Thema Tod, weil die Lebenserwartung wesentlich kürzer war und die Sterblichkeitsrate höher. Aber auch damals scheint es kein angenehmes Thema zu sein. Wir verdrängen dieses Thema. Denn wir wissen auch nicht, was wir dazu sagen sollen. Es ist ja unglaublich schwer, jemandem zu begegnen, der einen lieben Menschen verloren hat, und mit ihm darüber ins Gespräch zu gehen. Alles, was man denkt, was man sagen kann, fühlt sich so leer an in so einer Situation. Man weiß nicht, was man sagen kann. Aber vielleicht kommt genau deswegen hier der Ruf von Mose an Gott, an den Lehrmeister, Meister über Leben und Tod: Herr, wir sind bei diesem Thema Tod ohnmächtig. Aber Gott, du bist es nicht. Du bist nicht ohnmächtig beim Thema Tod, Herr. Deswegen lehre uns. Und die Art und Weise, wie Gott unterrichten soll, wie Mose sich das vorstellt, könnte jetzt Verschiedenes sein. Ne? Also, dass Gott dem Volk Israel so Taten oder so Geschehnisse auf den Weg gibt, dass sie anhand der Erfahrung, die sie machen, das lernen. Oder er kommt in einer Wolke und spricht direkt zu dem Volk Israel. Auch das gab es ja zu dieser Zeit. Aber das Wahrscheinlichste ist, da der Psalm ja eine Gebetsform ist, dass Mose die Erwartung hat, dass Gott uns im Gebet lehrt. Dass Gott etwas in unserem Inneren bewegt, in unserem Herzen etwas bewegt, dass er zu uns spricht. Und letzte Woche ging es ja schon stark um Gebet und letzte Woche ging es besonders um diese Richtung des Gebets, wenn wir Menschen zu Gott sprechen, was mit unseren Gebeten bei Gott passiert. Und hier merken wir jetzt aber die andere Richtung, denn die gibt es ja auch und ist unglaublich wichtig. Was passiert, wenn Gott zu Menschen spricht? Und wenn Menschen in eine Haltung gehen, die sagt, Herr, lehre mich. Hier bin ich und ich möchte zuhören, was du sagst für mein Leben. Mose wünscht sich, dass Gott zu ihm spricht. Er wünscht sich, von Gott unterrichtet zu werden. Er versetzt sich in diese demütige Haltung, bekennt, er ist Schüler, er bekennt, Gott, du bist Meister. Verändere unser Herz. Gott, gib in mein Herz. Gott, gib, was dein Wille und deine Weisheit ist. Hier besonders zu diesem Thema Tod und Leben. Aber auch allgemein ist das doch etwas Gutes für uns, wenn wir ins Gebet gehen, hinhören und Gott spricht, uns etwas auf unser Herz legt. Und ich merke, ich fühle mich selbst oft hilflos in meinem Alltag. Oder auch, wenn ich diesem Thema Tod begegne. Und da merke ich, ich brauche eigentlich jemanden, der mehr Ahnung hat davon. Ich brauche eigentlich jemanden, der mir helfen kann, in dieser Situation unterwegs zu sein. Und vielleicht hilft es doch gerade in so einer Situation, in diese Haltung zu gehen, Lehrer und Schüler, und zu sagen, Herr, lehre mich, ich höre. Denn wenn wir beten, zuhören, dann kann es ja sein, dass Gott auch spricht, dass da eine Unterweisung kommt, dass wir einen Gedanken in unserem Kopf haben, wo wir merken, der durchbricht unser normales Denken, unser normales Fühlen, der ist irgendwie was anderes, etwas Gutes und der hilft mir weiter. Der erste Teil dieses Psalms, die demütige Haltung von Schülern. Herr Gott, lehre uns. Du bist Meister. Wir sind Schüler. Wir sind ohnmächtig, du bist mächtig. Wir kommen zum zweiten Teil. Lehre uns, bedenken, dass wir sterben müssen. Oder zählen unserer Tage. Mose bittet ja nicht um irgendwas, sondern er bittet darum, unterrichtet zu werden in einem ganz bestimmten Lebensbereich, beim Thema Tod, beim Thema der eigenen Sterblichkeit. Und anscheinend war das ein Problem, denn sonst hätte Mose ja nicht darum gebeten. Es war also irgendwie ein Problem, dass auch damals es schon so war, dass Tod ein unangenehmes Thema ist oder man den Gedanken an die eigene Sterblichkeit gerne hinauszögert, weil das Leben hat ja auch viele schöne Seiten und viele Gedanken darum, sich zu machen, dass ich sterben muss, ist nicht unbedingt eine schöne Sache. Es ist ein unangenehmes Thema, denn trotz unserer heutzutage hochtechnisierten Welt, trotz des medizinischen Fortschritts, der steigenden Lebenserwartung, bleibt der Tod ein letzter Feind für uns Menschen. Haben wir Menschen den Tod nicht besiegt? Ich hatte, ja man könnte sagen, die Ehre, jetzt in meiner Zeit als Pastor oder auch Student, als Praktikant, einigen Menschen ja zu begleiten, die auf den letzten Weg waren, die so krank waren, dass der Tod quasi vor der Tür stand. Und man muss sagen, es begegnet einem beides. Es begegnet einem die unglaubliche Ruhe vor diesem Geschehen, Ein Friede mit dem Leben und damit, dass man jetzt in die Ewigkeit zu Jesus geht. Es begegnet einem aber auch immer noch Angst. Denn das ist normal. Denn der Tod ist ja auch schwierig. Der Tod ist doch die Trennung von allem, was wir kennen. Die Trennung von all unseren Bekannten und Lieben. Das Fortsein von allen Beziehungen. Aber als Christen haben wir doch eigentlich den Glauben und die Hoffnung. Die ist uns ja eigentlich zu eigen als Christen. An den, der den Tod besiegt hat. An Jesus selbst, der ans Kreuz gegangen ist und vom Kreuz kommt ins Dunkel dieser Welt. Der Sieg über den Tod. Es ist schon angebrochen. Jesus ist ja in den Tod gegangen, damit wir Menschen im Tod nicht mehr alleine sind. Damit es nicht die völlige Trennung von allen Beziehungen ist. Damit der Tod nicht das Letzte ist, was wir Menschen erleiden müssen. Sondern, dass das ewige Leben ist, was wir als Letztes haben. Dass das ist das ewige Leben ist, dem wir im Tod begegnen. Dass wir mit Jesus auferstehen in die Ewigkeit. Dass wir Hoffnung haben über den Tod hinaus. Es ist ja eine Aussicht auf ein wunderbares Leben in der Ewigkeit, im Himmel. Dort ist kein Tod mehr, dort ist kein Leid mehr, da ist keine Krankheit mehr. All das hat da ein Ende. Und ein Teil dessen ist ja auch schon jetzt angebrochen, indem Jesus sein Reich begründet hat. Da, wo wir jetzt schon untereinander gute und liebevolle Gemeinschaft haben können, da hat man vielleicht so einen Vorgeschmack. Wenn du einen richtig schönen Abend mit Essen, mit deinen Freunden, mit deinen Lieben hast, das ist ein Vorgeschmack vom Reich Gottes, wo liebevolle Gemeinschaft ist. Darauf kann man sich freuen. Und das wird ja sogar noch besser, diese liebevolle Gemeinschaft. Also wenn du einen Abend mit deinen Freunden schon genießt, das steigert sich ja ins Tausendfache nochmal hinein bis in die Ewigkeit. Das ist ja eigentlich etwas, worauf wir uns freuen können. Das ist wie, wenn wir uns ja also eine riesen To-Do-List am Tag haben und denken, oh, das kann ich alles gar nicht alles auf einmal erledigen. Und ich setze mir dann manchmal abends so eine Belohnung für mich, wenn ich alles geschafft habe. Das ist wie so eine Belohnung am Ende eines langen, harten Arbeitstages. Sei das ein Schaumbad, sei das die Bundesliga-Übertragung, eben das Treffen mit Freunden oder vielleicht die Lieblingsserie mal wieder gucken. Oder das, was du dir als Belohnung am Ende deines Tages gibst. So etwas zu haben, auf das man hinausfiebern kann, auf das man sich freuen kann am Ende der langen Plagerei, das hilft einem ja durchzuhalten, die Dinge zu machen, ja vielleicht sogar Freude dabei zu haben. Und so ist doch der Gedanke mit der Ewigkeit. Und wenn ich so daran denke und in diese Welt gerade jetzt hineingucke, denke ich mir, ja, nee, wäre doch wirklich nett, wenn so eine Welt auf einen kommt, wo es keine Katastrophen gibt, keinen Krieg, kein Leid. Ich sehne mich gerade nach so einer Welt, in der einfach Liebe da ist, in der einfach Frieden herrscht, Gottes Frieden. Und diese Welt kommt ja irgendwann auch in Vollendung nochmal auf uns zu. Aber ich merke da wirklich in meinem Alltag Hoffnung und Kraft draus zu schöpfen, aus dieser Verheißung, das fällt mir doch auch unglaublich schwer. Ich merke, mein Alltag überdeckt oft diese Verheißung. Mein Alltag überdeckt oft das Denken an eine Ewigkeit. Ist ja auch klar, denn mein Alltag findet im Hier und Jetzt statt. Und oft im Klein-Klein und in dem, was man eben machen muss. Und das Witzige ist, ich bin Pastor. Also, wenn ich in meinem Alltag nicht an die Ewigkeit denke, wie geht's da jemandem, der nicht Pastor ist und sich beruflich mit diesen Sachen beschäftigt? Aber vielleicht ist das ja genau der Grund, warum Mose betet, Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss. Lehre mich, dass ich in meinem Alltag bedenke, was kommt, dass die Ewigkeit da ist, dass die schöne Belohnung am Ende des langen Arbeitstages auf mich wartet. Lehre mich bedenken, dass ich da Hoffnung und Freude draus ziehen kann. Lehre mich bedenken, dass die Ewigkeit, die noch kommt, zum Tragen in meinem Alltag kommt. In Eversbach, wo ich studiert habe, da gibt es ein altes Fachwerkhaus. Und diese Fachwerkhäuser, die haben häufig so Inschriften auf die Balken aufgetragen, in so schönen, alten, bunten Lettern. Und da ist ein Haus, auf dem steht, zu Gast hier nur für kurze Zeit, zu Haus ist in der Ewigkeit. Ein schöner Gedanke, finde ich, ähnlich wie mit diesem Psalm. Dass nach all dem hier, was auf Erden ist, was wir vielleicht auch erleiden, es ist ja nicht nur Leiden, es ist ja zum Glück auch Freude auf der Erde, aber nach all dem, was hier ist, dass da ein Zuhause auf uns wartet, voll Frieden, voll Liebe, voll all dem Guten. Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss. Lehre mich bedenken, an die Ewigkeit zu denken, wo die Lieben, die verstorben sind, jetzt schon sind, die ich dort wiedersehen werde. Und lehre mich bedenken, auf diesen Ort zu hoffen, Kraft und Freude daraus zu ziehen, dass es diese Hoffnung gibt. Und damit sind wir beim dritten Punkt. Damit unser Herz weise werde, nach der Elberfelder Übersetzung. Ein weises Herz, das klingt doch nach einem erstrebenswerten und gutem Ziel. Und für Mose kommt ein weises Herz daraus, dass Gott uns unterrichtet. Ein weises Herz, was macht das aus? Das trifft gute, das trifft lebensschaffende Entscheidungen. Und darum geht es ja, Mose, an dieser Stelle, dass die Menschen gute Entscheidungen treffen. Was sie mit der kostbaren Zeit, die sie haben, anfangen. Denn die ist knapp. Und je nachdem, was wir damit machen, wird die knapper. Gute Entscheidungen treffen, dass wir weise werden, weises Herz bekommen. In diesem Psalm 90 steht das stark im Zusammenhang mit dem Zorn Gottes. Das ist doch verrückt, oder? Ein zorniger Gott. Ist das für uns heutzutage nicht irgendwie ein komisches Gottesbild? Das ist doch irgendwie aus der Zeit gefallen. Ich meine, wann hast du das letzte Mal jemanden erlebt, der zornig ist? Erinnerst du dich daran? Wie wirkt Zorn auf dich? Wie wirkt ein zorniger Mensch auf dich? In Deutschland würden wir Zorn wahrscheinlich schon als eine sehr starke Emotion einordnen. Wenn wir uns jemanden zornig vorstellen, dann denken wir, ja, diese Emotion, die nimmt diese Person jetzt ein und die steuert diese Person jetzt auch irgendwie. Sie reagiert aus Zorn, sie wirkt zornig, sie handelt zornig. Vielleicht steht da ja schon eine Art Kontrollverlust mit im Spiel. Wenn der Zorn oder die Wut mich regiert, habe ich dann noch Kontrolle? Und das ist verrückt, denn wir merken hier wieder den Einfluss, den Philosophien und verschiedene Strömungen auf unser Emotionsverständnis gehabt haben, dass Zorn eine negative Emotion ist, die Kontrollverlust bedeutet. Und wir müssen doch die Kontrolle behalten. Dabei hat Zorn ja auch gute und sinnvolle Funktionen, auch für uns Menschen. Zorn, wenn wir zornig werden, das zeigt uns auf, dass etwas, das uns enorm wichtig ist, nicht wahrgenommen wurde. Zorn kann entstehen, wenn meine Grenzen überschritten werden. Und Zorn hilft dabei, meine Grenzen überhaupt erst herauszufinden und auch sie zu verteidigen, sie einzuhalten. Und meine Grenzen habe ich ja nicht umsonst, die sind ja sinnvoll, die schützen mich ja auch. Natürlich kann zorniges Verhalten auch zerstörerisch sein. Aber dabei geht es ja nicht darum, dass Zorn an sich schlecht ist, sondern um den Umgang mit dieser Emotion. Es ist also wichtiger, einen guten Umgang mit dieser Emotion zu haben, als keinen Zorn zu spüren oder den gar zu unterdrücken. Nein, Man kann dem nachgehen, denn Zorn zeigt uns etwas, das uns selbst in unserem Leben enorm wichtig ist. Und wenn wir aber in der Bibel von einem zornigen Gott lesen, dann übertragen wir häufig erstmal das erste Verständnis. Als würde Gott dann aus dem Affekt, weil er so wütend wird, auf einmal Blitze und Donner schwingen in die Richtung der Menschen oder wie so ein brodelnder Vulkan sich immer mehr anstauen und dann irgendwann ausbrechen. Aber wenn wir Zorn so verstehen, dann verstehen wir Gott hier falsch. Richtig verstehen wir dann Gottes Zorn, wenn wir überlegen, auf was weist er denn hin? Zorn ist doch ein Signal für das, was jemandem wichtig ist. Auf was weist Gottes Zorn hin? Was ist ihm dann wichtig an dieser Stelle? Für diesen Psalm, für diesen Vers heißt das, dass es Gott wichtig ist, dass wir unsere Zeit, unsere Entscheidungen gut treffen, dass wir unsere Zeit nicht verschwenden. Und was Zeitverschwendung ist, das wird auch relativ deutlich gesagt in Vers 8. Mose schreibt, du hast unsere Ungerechtigkeiten vor dich gestellt, unser verborgenes Tun vor das Licht deines Angesichts. Und weiter heißt es dann in Vers 11, wer erkennt die Stärke deines Zorns und deines Grimms, wie es der Furcht vor dir entspricht. Zeitverschwendung in diesem Vers steht also hier im Kontext, im Zusammenhang mit ungerechtem Tun. Und das ist ziemlich einfach, ziemlich logisch, dass für Gott die größte Zeitverschwendung ungerechtes Tun ist. Denn wenn wir ungerechtes tun, handeln wir gegen die Liebe Gottes. Ungerechtigkeit widerspricht der Liebe Gottes und die Liebe Gottes ist sein wichtigstes Anliegen. Ist klar, dass er da zornig wird, wenn Zeit darauf verschwendet wird, ungerecht zu handeln. Weiter schreibt Mose aber in Vers 11 von der Furcht Gottes. Und das ist wieder so ein Wort, das ja fast aus der Zeit gefallen ist. Denn wer, wenn man heute über den eigenen Glauben nachdenkt, möchte denn einen Gott haben, bei dem man sich üben muss, ihn zu fürchten? Wer will eine Religion haben, die Angst lehrt? Und ich denke, es geht einfach wieder um die Sprache. In Sprüche steht, die Furcht Gottes ist aller Beginn der Erkenntnis. Also eigentlich ja etwas Gutes, eigentlich etwas, das uns hilft, ein weises Herz zu bekommen. Eigentlich etwas, das uns hilft, gute, lebensschaffende Entscheidungen zu treffen. Die Furcht Gottes ist Beginn der Erkenntnis. Gott fürchten kann man heute vielleicht viel eher dadurch beschreiben, dass man sagt, Gott achten. Und zwar an erster Stelle. Ihn mehr achten als alle anderen Dinge. Das, was Gott sagt und das, was seine Lehre über unser Leben, was seine Lehre über mein Herz, meine Emotionen, mein Tun, mein Handeln ist, das an erste Stelle stellen. Gott achten vor allen anderen Dingen. Ich denke, das wäre vielleicht eine gute Übersetzung dieses Wortes. Fürchten. Gott achten, höher als alles andere. Denn daraus, aus Gottes Weisheit, Gottes Lehre über mein Leben, daraus entspringt ein weises Herz. Und aus einem weisen Herzen entspringt ein gutes Leben. Teil 3, auf das wir weise werden, lehre uns Bedenken, auf das wir weise werden, ist eine Art Provokation, wenn wir das hören. Es wirft die Frage auf, wie verbringst du eigentlich deine kostbare Lebenszeit? Wie verwendest du, auf was verwendest du deine Zeit? Und mit dem Ganzen ist jetzt nicht gemeint, dass wir auf dieser Welt keinen Spaß haben dürfen oder dass wir die Dinge dieser Welt nicht genießen dürfen. Es ist nicht gemeint, dass wir in irgendwie eine Perfektion eintreten müssen und jede Minute unseres Lebens mit Arbeiten verbringen oder indem wir irgendetwas Wichtiges schaffen. Im Gegenteil, Gott schafft uns Menschen doch auch extra einen Ruhetag. Also sich wirklich auszuruhen, das ist ja auch ein sinnvoller Zeitvertreib. Das ist keine Verschwendung, es ist nichts Ungerechtes. Es geht also nicht darum, immer mehr Leistung zu bringen, sondern vor allen Dingen, sich von Ungerechtem fernzuhalten. Ab und an ist es aber vielleicht auch angebracht, dass ich mich hinterfragen lasse, wie ich meine Freizeit verbringe. Denn wir leben ja in einer sehr medialen Welt und der Drang beziehungsweise das Angebot von Zerstreuung, das ist überall. Ich kann meine Zeit unglaublich lange in irgendwelche Medien hineinstecken und merke gar nicht, dass sie immer mehr Zeit von mir klauen und fordern. Also vielleicht ist es auch mal eine willkommene Provokation, meine Freizeit zu hinterfragen. Aber wie gesagt, es geht nicht um Perfektion. Es geht nicht darum, dass wir immer nur leisten müssen. Es geht darum, weise zu werden. Es geht um ein weises Herz. Es geht um gute Entscheidungen. Und der Fakt, dass Mose darum betet, heißt aber auch, dass es Menschen nicht leicht fällt. Und ich merke das auch. Mir fällt es nicht leicht, meine Zeit weise zu benutzen. Es gibt ja so viel Möglichkeit zur Zerstreuung. Doch das wird in dieser Welt auch so bleiben. Und zeigt uns nochmal auf, ja, wir leben hier eigentlich in einer gefallenen Welt, in einer schwierigen Welt. Und das macht die Sehnsucht größer nach der vollkommenen, nach der ewigen Welt, nach der Ewigkeit, die auf uns wartet. Wie es in Offenbarung 21, Vers 4 steht. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen und Neues ist geworden. Amen.